ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Eine Einleitung, dann eine unerwartete Wendung und schon bringt man das Publikum zum Lachen. Das ist die Grundidee eines Witzes. Klingt einfach. Aber die aktuelle Debatte um einen Witz von Comedian Luke Mockridge zeigt, so einfach ist es nicht. Was Komik, was Satire darf oder nicht, ist gerade wieder mal hoch umstritten. Deshalb fragen auch wir heute, wo hört der Spaß auf und wer legt das fest? Der Komiker Luke Mockridge hat in seinem Podcast dämliche und verletzende Witze über die Paralympics gerissen. Die Gastgeber, die Comedians Nisar und Cheyenne Garcia, haben mitgelacht und mitgescherzt. Für alle hat das Folgen, Shitstorms vor allem, aber auch eine geplatzte Fernsehsendung und gecancelte Auftritte. Und Appelle an Veranstalter, sie alle künftig nicht mehr zu buchen. Mein Kollege Rainer Dachselt hat die Entwicklungen rund um die Mockridge-Debatte genau beobachtet und auch eine klare Meinung dazu.
Was bringt man als Beschuldigter in so einem Fall vor? Das übliche Bedauern, wenn wir Gefühle verletzt haben, Entschuldigungen und kommt nicht wieder vor. Nicht bei Nisar und Cheyenne Garcia. Die holen in einem Video zum Gegenschlag aus. Zitat: Wir werden uns bei der Cancel Culture niemals entschuldigen. Ihre Kernaussage: Es war Humor, der nicht jedem gefallen muss. Die Reaktionen, vor allem im Internet, seien absolut maßlos. Die beiden sehen hier einen vielleicht misslungenen Witz, gegen sich aber einen Mob, der nicht nur seinem Hass gegen die Komiker freien Lauf lässt, sondern dazu auffordert, ihre Existenz zu zerstören. Und ich lasse jetzt mal meinen Geschmack und persönlichen Humor völlig beiseite und frage mich, haben die einen Punkt? Und die Antwort ist, ja, den haben sie. Ihr Podcast und auch die Live-Auftritte bieten ein bewusst hemmungsloses, auch aggressives Scherzen über alles und jeden, oft demonstrativ in dem Bereich, wo es weh tut. Über Frauen und Männer, über Migranten und die eigene Familie, über die Woken und Grünen und halt auch über alle möglichen Minderheiten. Und immer mit der Ansage, seht ihr, es trifft alle. Das kann man generell so unlustig und schlimm finden wie, sagen wir, Mario Barth, der bei Nisar schon öfter grinsend im Publikum gesehen wurde. Aber verboten ist das nicht. Oder wie es die beiden in ihrem Video sagen, ihr müsst nun mal akzeptieren, dass es Leute gibt, die sowas feiern und gegen die könnt ihr nichts machen. Wie weit man da gehen darf, das ist schon beim Hip-Hop ein Dauerthema. Sexistisch und diskriminierend, sagen die einen. Versteht ihr nicht, ist eigentlich nicht so gemeint, gehört dazu, sagen die Fans. Auch bei Nisar und Cheyenne Garcia ist die Provokation Teil der Botschaft. Sie kündigen den Podcast mit Luke Mockridge so an. Macht euch bereit, Woke-Bubble. Wie es sich für einen Kobold gehört, habe ich eine ganz ekelhafte Seite rausgekitzelt. Ich freue mich auf das Rumgeheule. Aber ist das okay? Gibt's da gar keine Grenzen? Natürlich gibt es die. Volksverhetzung, Aufstachelung zum Hass gegen Bevölkerungsgruppen. Nisar hat diese Grenze schon einmal erreicht oder sagen wir ruhig überschritten, als er über Juden aus Israel gescherzt hat, original mit so Löckchen und Hakennasen. Aber die schlechten Paralympics-Witze und der Rest des Podcasts fallen da kaum drunter. Die Satirezeitschrift Titanic hat in den 90ern einen Querschnittsgelähmten satirisch attackiert, weil er unbedingt zur Bundeswehr wollte. Die Klage des Mannes ging bis zum Bundesverfassungsgericht, wohl weil er auch persönlich genannt und angegriffen wurde. Dort aber bekam die Titanic in der Sache recht. Die Meinungs- und Kunstfreiheit ist eben ein hohes Gut. Sie umfasst auch Äußerungen, bei denen sich vielen die Haare sträuben. Die können wir hart kritisieren, wir können uns sogar empören. Aber die Forderung, die Urheber aus der Öffentlichkeit zu verbannen und ihrer Existenz zu berauben, ist anmaßend. Da kann man über Nisar und Cheyenne Garcia denken, was man will. Da haben sie einfach recht.
Das Satiremagazin Titanic wurde ja gerade im Kommentar von Rainer Dachselt schon erwähnt. Tatsächlich ist die Titanic seit ihrer Gründung 1979 ein Beispiel dafür, dass Humor oder Komik nicht immer nur Lachen auslöst. Und ein passendes Beispiel zur aktuellen Debatte ist ein Cartoon vom Comic-Duo Rattleschneck, der Ende der 90er Jahre in der Titanic veröffentlicht wurde. Der arm- und beinlose Comicheld Rümpfchen wird da im Lampengeschäft vergessen und als besonders verrückte neue Designer-Kreation bewundert. Oder bei seinen erfolglosen Schwimmversuchen im Hallenbad gezeigt. Julia Matthäus ist die aktuelle Chefredakteurin der Titanic und ich habe sie gefragt, ob sie einen Cartoon wie Rümpfchen noch heute in ihrem Satiremagazin veröffentlichen würde.
Ja, wahrscheinlich würde ich sagen, eher nicht. Aber ich denke, da würde es auch auf ein paar Faktoren ankommen. Wir würden es auf jeden Fall in einer Redaktionskonferenz besprechen. Ich glaube, beim Rümpfchen muss man dazu sagen, dass es ein Cartoon aus den 90er Jahren, der ist schon sehr alt und das ist so eine Nonsensrichtung, also die Darstellung dieser Comicfigur ist auch sehr abstrakt Und auch die Handlung ist sehr absurd. Also er wird tatsächlich mit einer Steinsalzlampe im Lampengeschäft verwechselt. Also ja, man merkt schon, es ist doch sehr, sehr weit entfernt von realen Menschen mit Behinderung. Insofern, man merkt schon, in was für eine Richtung das geht.
Wie waren die Reaktionen damals, also vor über 25 Jahren, als der Cartoon veröffentlicht wurde? Gab es da Reaktionen?
Da kann ich jetzt leider gar nicht so wirklich zu sagen, weil ich bin ja selber auch 1984 geboren und der Cartoon ist ja aus den 90ern und es wusste leider auch niemand in der Redaktion. Ich würde vermuten, dass es da nicht so große Reaktionen gab, sonst hätte es vielleicht noch jemand mir sagen können, aber ich weiß es leider nicht.
Trotzdem gibt es ja immer wieder Situationen, wo die Titanic auf Gegenwind stößt, sag ich jetzt mal, oder starke Kritik einstecken muss. Wie gehen Sie damit um? Also es gab ja sogar schon Gerichtsprozesse, soweit ich weiß.
Auf jeden Fall, wir hatten einiges an Gerichtsprozessen und ein Stück weit ist das ja auch erwünscht. Ich sage immer, die gute alte Klage ist mir lieber als der Shitstorm. Wenn die Anwälte kommen, da fühlt man sich mehr gewertschätzt. Ja, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. So ein Shitstorm kann ja auch mal belustigend sein, die Dinge, die da vom Stapel gelassen werden. Aber ja, wenn man dann das vergleicht mit sowas wie dem Papstprozess, was wir ja auch schon hatten, ist natürlich so ein Gerichtsprozess schon spannender.
Also das heißt, Sie lassen sich gerne auf Prozesse ein. Aber wenn es jetzt einen Shitstorm gibt, wie gehen Sie damit um?
Ja, also meistens finden wir das eigentlich recht amüsant, recht interessant, was da so für Reaktionen kommen. Es lässt sich ja auch schwer vorhersagen. Also wir hatten auch schon Reaktionen auf zum Beispiel unsere Rubrik überschätzte Lebensmittel, wo wir uns quasi so eine Art Rant auf bestimmte Lebensmittel schreiben. Da haben sich auch schon Leute drüber aufgeregt. Den letzten etwas größeren, naja, Shitstorm kann man sagen, hatten wir. Einmal hatten wir einen Till Lindemann-Star-Poster. Da kam von seinen Fans dann irgendwie die Kritik, für Satire gelte die Unschuldsvermutung und das wäre eine Hexenjagd auf Till Lindemann, dass wir das nicht machen dürften. Das zum Beispiel finden wir natürlich interessant als Begründung. Oder wir hatten unseren Galeria Bachmut-Titel, Hoffnung in Bachmut, Galeria Kaufhof bleibt. Da gab es auch noch natürlich auch ein paar Reaktionen zum Beispiel. Das war so das klassische, ja, das geht zu weit, da sind die Grenzen der Satire überschritten oder es wurde uns vorgeworfen, dass wir uns über Kriegsopfer lustig machen. Aber da können wir dann drüber stehen, weil das ja da gar nicht die Zielrichtung war.
Ich bin echt erstaunt, Sie sind da ziemlich gelassen, Sie sind es gewohnt quasi, dass immer wieder Kritik aufschwallt.
Auf jeden Fall, ja. Also das gehört natürlich dazu, ja.
Generell, gibt es Ihrer Meinung nach Grenzen für Humor, für die komische Kunst? Also wo Sie sagen, da haben wir uns selber Grenzen gesetzt, da gehen wir nicht drüber.
Also es gibt aus meiner Sicht jetzt keine klaren thematischen Grenzen. Es gibt aus meiner Sicht kein Thema, wo ich sagen würde, dazu kann man auf keinen Fall Satire machen. Aber ja, es gibt natürlich bestimmte Kriterien, an denen man sich bei seiner Arbeit orientiert. Und es, ja, ein paar Themen sind schon so behaftet, dass es da schwer ist, dazu einen lustigen Witz zu machen. Das gibt es natürlich schon.
Zum Beispiel?
Ja, der Holocaust natürlich. Ja, das wäre so eins. Oder man würde natürlich auch, wenn man jetzt das Thema Krieg hat, den Witz nicht so gestalten, dass er sich über Kriegsopfer lustig macht. Also diese alte Regel, man soll nicht nach unten treten, die gilt jetzt im Großen und Ganzen immer noch, auch wenn die vielleicht auch schon so ein bisschen angestaubt klingt. Und auch die Frage, was ist oben, was ist unten, ist ja auch nicht immer so einfach zu beantworten. Aber ehrlich gesagt entscheiden wir es meistens auch einfach nach Gefühl.
Also das wird innerhalb von einer Redaktionskonferenz dann ein Thema behandelt. Machen wir das, gehen wir da drauf oder nicht? Oder auch auf welche Art? Oder wie gehen Sie damit um?
Meistens ist es eher so, dass es schon einen konkreten Vorschlag gibt. Also dass wir jetzt diese Diskussion führen, dürfen wir das machen oder dürfen wir das nicht machen, das kommt jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so häufig vor. Meistens gibt es einfach einen Vorschlag und da wird dann entschieden, ist der Witz gut, ist er nicht gut. Und dass man da mal länger drüber diskutiert, das ist eigentlich eher die Ausnahme.
Also es sind qualitative Kriterien und nicht thematische.
Auf jeden Fall, genau. Also die Grenze des guten Geschmacks, dass der Witz gut ist, das ist bei uns sehr, sehr wichtig.
Es gibt ja Stimmen, die sagen, wenn sich überhaupt über Menschen mit Behinderungen oder People of Color oder Frauen oder irgendwelche Randgruppen lustig gemacht werden darf, dann nur von den Menschen, die selber zu diesen Randgruppen gehören. Wie stehen Sie denn dazu?
Da würde ich auch sagen, es kommt immer ganz auf den Witz selber an. Also das ist natürlich schon ein Kriterium. Jemand, der der Randgruppe selber angehört, hat da einfach eine andere Perspektive drauf und auch ein anderes Standing. Und die Sprecherposition ist generell für Witze und Satire, die hat natürlich einen Einfluss, weil die auch bestimmt, wie es interpretiert wird. Insofern würde ich schon sagen, dass es ein Faktor ist. Ich würde es nur, so wie eigentlich alle anderen Regeln für Satire auch, würde ich es nicht absolut setzen, weil es gibt immer die eine Ausnahme irgendwo. Es gibt ja vielleicht auch einen Gebrauch als Zitat zum Beispiel. Ja, also es gibt immer irgendwelche Ausnahmefälle.
Ich muss noch mal kurz auf die Cancel Culture gehen. Also, dass wenn jemand meint, eine Grenze ist überschritten, dass dann Auftritte abgesagt werden oder womöglich jemand ein Abo kündigt. Also das kommt bei Ihnen ja bestimmt auch vor. Wie stehen Sie denn dazu? Also ist das eine adäquate Reaktion, wenn man mit Witzen nicht einverstanden ist?
Also es ist ja jedem Abonnenten von uns erlaubt, sein Abo zu kündigen. Und das nehmen wir dann auch so hin, wenn das passiert. Man muss sich, glaube ich, klar sein bei Titanic, was daraufhin nicht passieren wird, nämlich, dass wir uns dann entschuldigen werden. Weil wir haben das Credo, wir machen in jeder Situation den bestmöglichen Witz. Und es kann immer mal vorkommen, dass sich Leute, einzelne Menschen verletzt fühlen. Aber es ist meiner Meinung nach auch kein Kriterium für eine Grenze der Satire, weil das kann in ganz vielen verschiedenen Situationen der Fall sein, dass sich Menschen verletzt fühlen. Also als wir damals unsere Papst-Satire hatten, haben sich davon natürlich auch Menschen verletzt gefühlt. Aber sowas dann aus diesem Grund nicht zu machen, geht eben für Satire nicht, weil dann kann man letztendlich alle gesellschaftlich relevanten Themen nicht mehr machen. Und dann ist die Satire am Ende belanglos. Und insofern ist dieses Kriterium, wenn jemand verletzt ist, kann man es nicht machen, funktioniert aus meiner Sicht nicht.
Man könnte ja auch sagen, dass Sie so einen Aufruf machen, also wer sich verletzt fühlt, wir diskutieren mit Ihnen oder sowas. Das gibt es jetzt aber auch nicht, dass Sie so entgegenkommen.
Ja, das entspricht eben nicht so ganz dem Wesen der Titanic. Also wir sind ja auch kein Unternehmen, das zum Beispiel in Social Media Witze macht, wie das ja zum Beispiel Dr. Oetker oder Edeka machen. Und wenn sich dann Leute beschweren, sagen sie irgendwann, ach, das tut uns leid und wir rudern jetzt zurück und wir haben es ja irgendwie nicht so gemeint. Aber so ist Titanic ja nicht. Also
Satire muss wehtun.
Manchmal muss sie wehtun. Und wenn man jetzt einmal damit anfangen würde, sich zu entschuldigen, wird es, glaube ich, schwierig werden.
Das Satiremagazin Titanic steht also zu seinem Humor, sagt Chefredakteurin Julia Matthäus und eckt auch bewusst damit an. Das tut auch der österreichische Kabarettist David Stockenreitner. In seinem Programm wimmelt es von Behindertenwitzen. Ein Beispiel gefällig? Hier ein Ausschnitt aus seinem letzten Programm mit dem Titel Down.
Ich bin mit dem Auto von der Polizei aufgehalten worden. Der Polizist fragt mich, wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Ich zeige ihm ganz schnell meinen Behindertenausweis und mache und er sofort, nein, Entschuldige, der Herr, habe ich nicht gewusst, Entschuldigung, fahren Sie nur weiter gegen die Einbahn, passt schon. Der Polizist hat dann gesagt, ich habe Sie eigentlich nur angehalten, weil ich Sie darüber informieren wollte, auf Ihrer hinteren Stoßstange, da hängt ein Kind, soll ich das für Sie entfernen? Nein, passt schon, das ist meins, das liegt mir nach.
Ja, David Stockenreitner hat eindeutig einen derben Humor. Und dass er selbst einen Behindertenausweis hat, stimmt auch. Er kann seinen rechten Arm nicht bewegen und sein linkes Bein ist stark eingeschränkt. Trotzdem findet er nicht, dass nur Menschen mit Behinderungen Witze über Behinderte machen dürfen. Aber Grenzen beim Humor findet er durchaus sinnvoll.
Also ich bin kein Fan davon zu sagen, Satire und Comedy darf alles, weil das darf sie eben nicht. Also es ist, thematisch gibt es keine Grenzen, aber das heißt nicht, dass man sich so aufführen soll wie ein Elefant im Porzellanladen. Eine Behinderung darf man ruhig Witze machen. Aber da kann es dann halt sein, dass es relativ schnell unkreativ wird und einfach nur plump. Und dann fühle ich mich dann eher aber als Comedian gekränkt als behinderter Mensch.
Egal, ob es eine Karikatur über den Propheten Mohammed, wie bei der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo, oder ein Witz über Behinderte ist, wie aktuell bei Luke Mockridge, immer wieder werden Regeln und Grenzen für Humor, für die komische Kunst eingefordert. Und in manchen Bereichen gibt's die sogar schon. In der Poetry Slam Szene zum Beispiel. Poetry Slam, nur kurz als Erklärung, ist eine Art Dichterwettstreit. Da kommen Menschen mit ihren eigenen Texten auf die Bühne, lesen die vor oder präsentieren die auswendig, ohne Requisiten oder irgendwelche Hilfsmittel, und das Publikum bewertet das dann. In Hessen laufen gerade die Landesmeisterschaften im Poetry Slam. Deshalb habe ich mir den Veranstalter eingeladen, Tilman Döring. Er ist auch selbst Poetry Slammer und kennt die Szene schon seit Jahren. Und ich habe ihn gefragt, Was würde passieren, wenn jemand auf einer Poetry Slam Bühne, zum Beispiel jetzt bei den Meisterschaften, einen schlechten Witz über Menschen mit Behinderungen macht?
Also bei einem schlechten Witz würde wahrscheinlich erstmal noch gar nichts passieren. Aber es gibt natürlich bei allem, was wir so machen, Regeln. Und das erste Reglement, das wir natürlich beim Poetry Slam immer haben, ist die Publikumsjury. Und ich verlasse mich grundsätzlich immer erstmal darauf, dass das Publikum selber einfach auch ein Gespür dafür hat, was wählen wir jetzt weiter, was lassen wir gewinnen.
Ja, aber da muss ich gerade mal angrätschen, weil bei diesem Vortrag hat ja jeder 6 Minuten Zeit bei dieser Meisterschaft. Sonst gibt es manchmal auch längere Zeit, aber 6 Minuten sind jetzt bei so einer Poetry Slam Meisterschaft, Landesmeisterschaft jetzt hier. Das heißt, in 6 Minuten kann jemand wirklich fiesen Blödsinn verzapfen. Wenn der jetzt also auch so einen geschmacklosen Witz oder wirklich einen menschenverachtenden Witz oder eine Zote oder sowas bringen würde in seinem Vortrag, greift dann das Publikum ein, stehen die dann auf und buhen oder gibt es da irgendwelche Konsequenzen?
Generell haben wir natürlich immer die Problematik, die wir immer haben, sobald man bei Live-Veranstaltungen ist, wo Menschen auf der Bühne stehen und reden, dass während sie reden, kann man natürlich nicht kontrollieren, was diese da sagen. In meiner Zeit als Veranstalter ist es tatsächlich einmal vorgekommen, dass ich einen Vortrag selber abgebrochen habe oder abbrechen musste. Da hat sich ein Teilnehmer eingetragen, ich kannte ihn nicht und er hat angefangen, erst so ein bisschen schlecht satirisch über Angela Merkel herzuziehen und es wurde dann immer frauenfeindlicher. Und ich vernahm immer mehr Raunen so im Publikum und das ging dann tatsächlich so weit, dass das Publikum angefangen hat zu buhen. Und ich erinnere mich noch, ich stand die ganze Zeit an der Seitenbühne und habe mir die Frage gestellt, wann ist jetzt der Moment, an dem ich jetzt einschreite? Da bin ich dann tatsächlich dann auf die Bühne gegangen und habe dann den Auftritt abgebrochen. Wir haben in unserem Regelwerk tatsächlich verankert, dass wir als Veranstaltende uns das Recht rausnehmen sollten, die Grenzen überschritten werden, sollte rassistisches, ableistisches, frauenfeindliches Material auf der Bühne gebracht werden, wir uns das Recht rausnehmen, in Einzelfallentscheidungen diese Personen nachträglich dann vom Wettbewerb zu disqualifizieren.
Jetzt habe ich aber irgendwie im Kopf, dass es in der Poetry Slam Szene auch so Awareness-Teams gibt. Was hat es denn damit auf sich?
Das sind Awareness-Strukturen, die sich tatsächlich eher auch auf die Sachen beziehen, die hinter der Bühne stattfinden. Ah. Also tatsächlich ist auch die Poetry-Slam-Szene nicht ganz frei von ihren MeToo-Geschichten. Öfter diesen Fall, dass sich zum Beispiel junge KünstlerInnen nicht trauen, einen Veranstalter anzusprechen auf vielleicht etwaiges problematisches Verhalten, weil sie Angst haben, sie würden nicht mehr eingeladen werden und dann keine Auftrittsslots oder vielleicht dann vielleicht auch weniger Verdienst zu bekommen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel den Verein die Slam Alphas, der sich für hauptsächlich die Rechte von Flinterpersonen in der Poetry-Slam-Szene stark macht und ähnlich wie diese Awareness-Teams eine Kommunikationsplattform bieten. Also ich kann mich an die wenden, kann sagen, hier ist was passiert, ich fühle mich irgendwie unwohl, können wir darüber reden? Und dann kann anonymisiert zum Beispiel der Kontakt zum Veranstalter aufgemacht werden oder das Gespräch moderiert werden.
Aber würde das auch funktionieren, wenn jetzt zwischen den Teilnehmenden hinter der Bühne jetzt, was weiß ich, über jemand einen blöden Behindertenwitz macht und einer fühlt sich angegriffen, weil er eine Behinderung hat zum Beispiel. Oder es geht um, keine Ahnung, People of Color, dass die blöd angemacht werden. Würde sowas dann auch greifen mit den Awareness-Teams?
Auch dafür sind die Awareness-Teams da. Also die Awareness-Teams sind vor allem dafür da, erstmal eine sichtbare Awareness zu schaffen. Wir sind hier an einem Ort, wir achten auf Sprache und eben auch eine Art Moderationsfunktion habend und die Rechte und die Grenzen derer zu wahren, die es vielleicht eben in der Situation gerade nicht können.
Und wer setzt die Grenzen fest? Also wo sagt ihr, also hier bis hierher, das war jetzt ein Tick zu viel?
Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich nie generell beantworten lässt. Das ist genauso wie diese Frage, was darf Satire, wie weit, wo sind diese Grenzen? Die werden ständig wieder neu ausgelotet. Am Ende ist die Grenze dort vorhanden, wo erstmal eine Person äußert, hier ist eine für mich persönlich und dann ist diese zu akzeptieren. Und glaube, das ist auch der Moment, wo Awareness-Arbeit auch damit zusammenhängt, gut geschult zu sein. Also
bist du das selbst?
Ich bin nicht Awareness geschult, aber die Leute, die ich buche für ein Awareness-Team, die haben in der Regel eine sozialpädagogische Ausbildung oder eine Mediationsausbildung oder es gibt auch tatsächlich konkrete Ausbildungen, Awareness-Ausbildungen.
Du hast jetzt vorher gesagt, dass es bei dir eine Situation gab, wo du auf der Bühne wirklich den Vortrag unterbrochen hast, weil es für dich nicht mehr tragbar war und fürs Publikum nicht. Aber was habt ihr für Sanktionen? Also wenn sich jetzt jemand vielleicht sogar mehrmals oder so völlig daneben benimmt und wirklich Grenzen, die ihr gesetzt habt oder wo euer Feingefühl oder das vom Publikum nicht mehr mitmacht, sprengt, was für Konsequenzen hat das?
Ich glaube, es gibt keine Kollektivantwort darauf. Es gibt immer nur die Einzelantwort. Die Einzelantwort an meiner Stelle ist, eine Person, die jetzt auch in dem Fall dort auffällig geworden ist, wird nie wieder auf meiner Bühne stehen. Punkt Nummer eins. Also ich werde diese Person nicht buchen. Das andere ist, dass die Veranstaltenden selber unter sich natürlich auch in der Pflicht sind, sich auch natürlich eben auszutauschen. Es gibt einige KünstlerInnen, die es erfolgreich geschafft haben, sich in den letzten Jahren selber in einer Art auszuspielen. Also da gibt es diese Selbstregulierungsmechanismen. Also wenn jemand bei meiner Veranstaltung super rassistisch auffällt und ich sage, den lade ich nicht mehr ein, wird das wahrscheinlich in Wiesbaden und in Frankfurt auch passieren. Und dann haben sich die Veranstalter relativ schnell auch abgesprochen. Und die Slam-Szene hat im Gegensatz zu vielen anderen Szenen auch noch den Vorteil, dass sie sehr vernetzt ist, weil sie doch durchaus überschaubar ist, zumindest was die Veranstaltenden angeht, die sich untereinander ganz gut kommunizieren können. Und ich glaube, was wichtig ist, und da sehe ich die Slam-Szene als doch sehr fortschrittlich, ist vor allem erstmal ein Bewusstsein zu schaffen. Und das tun wir eben dadurch, dass wir uns über Awareness-Strukturen Gedanken machen.
Und da wart ihr auch weit vorher schon dran mit solchen Überlegungen im Vergleich zur Stand-Up-Szene, ne?
Was ich von der Stand-Up-Szene mitbekomme, ist, dass es da sowas gar nicht gibt. Und wenn ich mir überlege, was ich von der Open-Mic-Szene mitbekomme, da gibt es überhaupt keine Awareness.
Es gab eine Situation letztes Jahr bei den Meisterschaften. Da war ich irritiert, weil da gab es so eine Liste von Gewinnern aus den, ich glaube, von den Ursprüngen dieser Meisterschaften. Und da war in einem Jahr, ich weiß nicht mehr wann es war, ich glaube, war irgendwann in den 90er, war das geixt. Also da gab es keinen Gewinnernamen drin, bei allen anderen schon. Und dann habe ich nachgefragt und dann wurde mir gesagt, der Gewinner wurde entfernt, weil der hatte MeToo-Vorwürfe und das war auch vor Gericht. Und dann hat die Szene wohl beschlossen, den da rauszunehmen aus der Gewinnerliste.
Ich meine, du sprichst von dem Hessenslam. Und da wurde ein Künstler nicht mit aufgeführt.
Aber für seine Vergehen hinter der Bühne.
Für seine Vergehen hinter der Bühne. Für das, was erstmal da öffentlich debattiert wurde.
Aber gab es da irgendwann mal den Vorwurf an dich oder an die anderen Veranstalter, die ihn nicht mehr geladen haben oder andere Personen nicht mehr eingeladen haben von Cancel Culture? Also, dass ihr ein Problem zu weit zieht, also dass ihr gar keine Chance mehr hat, sich zu rehabilitieren?
Das ist ein total heikler Punkt, weil ich mache immer wieder die Beobachtung, die mache ich in der Slam-Szene, die mache ich aber auch überall in öffentlichen Debatten und Geschichten, dass ganz viel mit zweierlei Maß gemessen wird an ganz vielen Punkten. Also es ist ganz oft die Frage, wenn wir zum Beispiel darüber debattieren, was darf Satire oder was darf Satire nicht, wer spricht da gerade überhaupt? Und es gibt Leute, bei denen wird mehr diskutiert über alles, was sie sagen und bei Leuten wird weniger hingeschaut. Und genauso gibt es Fälle, wo ich sage, da war die Sanktionierung viel zu dolle. Da sollte vielleicht eine Art Exempel statuiert werden an dieser Person. Und es gibt nach wie vor Fälle, wo einfach auch gewisse Dinge bekannt sind, die aber wegignoriert werden, weil diese Personen eben doch beliebt sind oder Einfluss haben.
Okay, das heißt, das ist eine gewisse Willkür bei den Reglements, die ihr euch selber geschaffen habt.
Das ist keine Willkür bei Reglements, die wir uns selber geschaffen haben. Das ist ein menschliches Konstrukt, vor dem auch die Slam-Szene nicht Halt macht.
Tilman Döring war das, der diesjährige Veranstalter der hessischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam. Und das war HR Info Kultur, heute mit dem Thema Muss die Komik an die Kandare?
Schön, dass ihr uns hier in der ARD-Audiothek gefunden habt. Und ich habe übrigens in der Audiothek noch mehr zum Thema gefunden. In der Reihe Nicht witzig, Humor ist, wenn die anderen lachen, lädt sich ein Autist regelmäßig Comedians ein. Er selbst kann mit Humor nicht viel anfangen, weil er ihn meistens nicht versteht. Aber mit seinen Gästen versucht er, das zu ändern. In diesem Sinn, weiterlachen. Mein Name ist Yvonne Koch.